Liebe Freunde, ich darf einen Abschnitt aus dem großen Römerbrief lesen, ein Wort, Römer 15, Vers 7. Und nachher schauen wir noch in den ganzen Abschnitt ein wenig hinein. Wir sollen ja die Bibel immer auch im Zusammenhang lesen. Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Also ein Verb, ein Begriff, der zu den Kernworten der Bibel gehört. Annehmen. Der Prophet Jeremia musste dem Volk Israel aufkündigen die Gemeinschaft mit Gott und klar machen, wenn ein Mann seine Frau entlässt wegen Untreue und sie geht weg von ihm und heiratet einen anderen, kann er sie auch wieder annehmen? Antwort, die Geschichte ist vorbei, nicht? Da gibt's kein Zurück mehr. Die Grundfrage, ob Gott uns überhaupt annehmen kann, in dem Wort annehmen, wenn es in der Bibel benutzt wird, schwingt das ganze Wunder mit, dass Gott uns trotz aller Unswürdigkeit annehmen will. Du leitest mich nach deinem Rat, Psalm 73, und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Oder in die ganze Verwirrung des Volkes Israel hinein mit seinen schlechten Königen und Fürsten, die schlechten Hirten, die die Herde Israel so schlecht versorgt haben, lässt Gott ausrichten, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Ezekiel 34. Im Neuen Testament ist etwa aufgenommen, im Hebräerbrief, dass Gott sich nicht der Engel annimmt, die brauchen das nicht. Aber er nimmt sich derer an, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Sklaven sein müssen. Das sind die Adressaten von dem Annehmen, das der Herr Jesus gemacht hat, wir Leute, die wir Angst haben vor unserer Sterbestunde. Und das schönste Wort steht, Lukas 15, 2, Jesus nimmt die Sünder an. Ist aufgenommen in dem Choral, Jesus nimmt die Sünder an. Sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Diese heißen Tage jetzt erinnern mich daran, wie dies Wort vor 2 Jahren zu mir gesprochen hat. Da lag ich schwer krank im Hospital und musste eigentlich damit rechnen, dass das schöne Leben sehr schnell vorbei sein kann. Aber das war nicht das, was mich beunruhigt hat. Auch nicht das, was manche Leute beunruhigt, ob es nach dem Sterben irgendwie weitergeht, dass eine ewige Welt Gottes gibt, das war mir nie fraglich, aber umgetrieben hat mich, kann denn Gott mich annehmen? Ist denn nicht vieles von dem, was ich in dem schönen Pfarrberuf treiben darf, auch Schauspielerei vor mir selbst und vor Menschen? Ist, wenn ich mich vorbereiten darf für eine Bibelstunde, ein Eidling oder für einen Gottesdienst, das Routine oder geht das wirklich in mich hinein? Vielleicht wollte Gott viel intensiver mit mir persönlich reden und ich habe ihn stehen lassen. Ich habe sogar pfarramtliche Geschäfte vorgeschützt, die wichtiger sind, als dass ich mich ihm stelle. Jedes x-beliebige Telefon nehme ich ab, scheint mir wichtig zu sein, aber wenn Gott mit mir reden will, ich brauche es jetzt nicht, vielleicht später mal, diese Majestätsbeleidigung Gottes. All das ist mir eingefallen, sehr nüchtern, sehr realistisch, kann denn Gott mich annehmen? Wenn ich das Vorrecht habe, mit meinen Enkeln ein bisschen Latein zu üben und ich den Eindruck habe, die wollen nicht, gell? Die hören weg, schwäbisch gesagt, die sirmeln vor sich hin und jede Frage, die ich stelle, kriege ich eine Antwort, bei der man schon weiß, das ist halb geraten, halb geahnt und vielleicht ein bisschen was gewusst. Nach einer halben Stunde sage ich, dann lassen wir's für heute. Muss ja nicht sein, dass du mich ärgerst und ich dich, gell? So hätte doch Gott genug Gelegenheit gehabt, in meinem Leben zu sagen, wenn du nicht willst, ich dränge mich dir nicht auf, das muss nicht sein. Kann Gott mich denn annehmen? War nicht all seine Liebesmühe um mich umsonst vergeblich? Und da las ich in meiner täglichen Bibelarbeit morgen in der Frühe Bibel lese, die Geschichte von Jakob und Esau, wie dieser Jakob nach jahrzehntelangem Aufenthalt in der Fremde zurückgekommen ist, die Heimat. Aber da ist ja der Esau, dessen Leben habe ich vermasselt. Den habe ich betrogen um das Erstgeburtsrecht und um den Segen des Vaters. Dessen ganzes Leben ist verpfuscht wegen mir. Ich kann mich doch unter dessen Augen nicht mehr trauen. Und dann kam die Frage, ob er mich wohl annehmen kann. Da schickte Jakob eine Fülle von Herden, Kamele und Esel und Stiere voraus, um den Bruder zu besänftigen. Aber der sonst so wilde und raue Esau, und jetzt kommen Begriffe, die dann im Neuen Testament, Lukas 15, auftauchen, als er noch ferne war, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Esau küsst seinen hundsgemeinen Bruder Jakob. Lass doch die Herden, die brauche ich nicht, dass du wieder da bist. Der Jakob hat gesagt, du hast mich angesehen, wie wenn Gottes Angesicht mich angeschaut hätte. Wenn das der Jakob erlebt hat bei seinem wilden, rauen Bruder Esau, dann wird's doch mein gnädiger, erbarmender Gott auch bei mir fertig bringen. Das war ein ungemeiner Trost. Und dann bin ich auf diese Spur gesetzt worden, wie dieses Verb annehmen ein Zentralwort der Bibel ist. Jesus nimmt gerade Sünder an. Es ist ja etwas Besonderes, wenn dieser Hunger aufwächst, diese Frage, kann denn Gott mich überhaupt annehmen? Es gibt genug Leute, die um uns her leben, die sagen, wenn Gott mich nicht annimmt, wer soll denn dann in den Himmel kommen? Also ich habe anständig gelebt. Es ist ein Wunder Gottes, wenn uns das Gewissen geweckt wird für die Frage, kann denn Gott mich überhaupt annehmen? Der große Pionier der Evangelisationsarbeit in Deutschland war der verkrachte, adlige Fritz von Schlümbach. Er stammte aus Württemberg, war Offiziersanwärter und musste wegen einer dunklen Geschichte Europa verlassen, gehen nach Amerika. Er hat drüben zuerst in einem Steinbruch gearbeitet, wurde dann im Bürgerkrieg bis zum Hauptmann ernannt, schwer verwundet. Da auf dem Schlachtfeld, als er schwer verwundet lag, hat er nochmal nach Gott geschrien, aber als ihm dann Hilfe zuteil geworden war, hat er Gott vergessen. Und er wurde bei den deutschen Auswanderervereinen, die sehr freiheitlich waren, die nicht mehr gebunden sein wollten an die alte Frömmigkeit in der Heimat, wurde er Redner sogar vom Verband der Atheisten, der wichtigste Redner, der Gottesleugner, herumgereicht in ganz Amerika. Und so saß er eines Samstagabends im Zug. Und da ist eine vornehme Gestalt zu ihm gekommen und hat gesagt, Captain Schlümbach, das war sein General Albrecht, der inzwischen den amerikanisierten Namen Albright hatte. Und General Albright sagte, wollen Sie nicht das Wochenende bei uns zubringen in Monk Junction? Meine Frau wird sich freuen, wenn Sie kommen. Und nach den 24 Stunden in Monk Junction ist der Fritz von Schlimbach, der spätere große Evangelist und Zeltprediger, weggefahren in der Gewissheit, dir sind deine Sünden vergeben, sündige hinfort nicht mehr. Und ich weiß, an wen ich glaube. Der ehemalige Atheistenvorkämpfer. Wie kam's? Die Albrights hatten ihn am Samstagabend einen Gottesdienst mitgenommen. Da hat der Pfarrer so langweilig gepredigt, dass Fritz von Schlimbach bei sich selbst sagte, ich brauche keine Reklame mehr machen für die Atheisten, das besorgen die Christen von selber. Und abends hat die Frau Albright den Fritz von Schlimbach noch besonders genommen, der Teestunde, und hat gesagt, haben Sie auch eine Mutter? Erzählen Sie mich doch von Ihrer Mutter. Der Fritz von Schlimbach hat es wie ein Schlag getroffen. Und plötzlich war es ihm bewusst, seine vor kurzem verstorbene Mutter hat er selber mit seinem Lebenswandel, so wie er später sagte, Zentimeter um Zentimeter unter den Boden gebracht. Ich habe meine Mutter kaputt gemacht. Und da hat er vor der Frau Albright alles ausgebreitet, was als Schuld in seinem Leben war, was er vorher weggesteckt hatte. Und plötzlich war er, der Atheistenvorkämpfer, aufgeschlossen für das, dir sind deine Sünden vergeben. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich bin angenommen. Und das wollte er verkündigen. Er war dann ein Mitarbeiter von Moody und hat die Sache der Evangelisation zu uns nach Europa und besonders nach Deutschland gebracht, angefangen in Berlin. Jesus nimmt die Sünder an, sage doch dies Trostwort allen. Er hat sich besonders immer gefreut, Schlimbach, es stürme, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, dieser alte Choral. Mein Haupt, Jesus Christus, nimmt sich um mich verkrachte Existenz an. Also nochmal der Vers, Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat zu Gottes Lob. So hat es Paulus geradezu klassisch formuliert. Du, das macht nicht Gottes Rechnungen kaputt, wenn Jesus uns annimmt. Das entspricht dem Wesen Gottes. Er hat schon dem armseligen Volk Israel gesagt, ich habe euch getragen auf Adlersflügeln, habe euch hierher gebracht, habe euch angenommen. Sondern das geschieht Gott zu Lob, darüber freut sich Gott, wenn Sünder angenommen werden. Aber der Satz, nehmet einander an, wie Christus uns, euch angenommen hat, zu Gottes Lob, klingt ja wie eine Aufforderung. Jetzt tut auch mal ihr das, was Jesus Christus gemacht hat. Wir sollen Jesus zum Vorbild nehmen. Stimmt ja in gewisser Weise auch. Aber zuerst will uns der Apostel Paulus immer vor Augen führen, was wir an Jesus haben. Den haben wir alle noch gar nicht richtig kennengelernt. Da reicht ein langes Leben nicht aus, um zu begreifen, was wir an Jesus haben. Und die Achse dieses ganzen Kapitels Römer 15, ach was, die ganze Achse des Neuen Testamentes, um die sich alles dreht, ist immer wieder, schaut auf Jesus. Wir wollen aufsehen auf Jesus. So ist auch an diesem Kapitel 15 des Römerbriefs, lasst uns der schwachen Unvermögen tragen, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Seid einträchtig gesinnt untereinander, Jesus Christus gemäß, nehmt einander an, so wie Christus ein Diener geworden ist. Was ist denn an Jesus so besonders? Im Grunde genommen sollte man ja vermuten, der Apostel Paulus hat in 14 Kapiteln des Römerbriefs schon genug über Jesus lobend gesagt, was wir an ihm haben. Aus dem Stamm Davids, der erwartete Christus, den Gott für uns hingestellt hat in seinem Blut, dass wir etwas zum Glauben haben. dass wir nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit schauen müssen, was ich alles getan habe, sondern ihm zutrauen kann, so wie der Abraham Gott vertraut hat. Und dann geht's weiter, Gott hat diesen Jesus auferweckt, dass wir ihn anrufen können. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Jesus wird also ein Erlöser auch für Israel noch kommen. All das ist aufgezählt vom Apostel Paulus, sodass man eigentlich denken könnte, jetzt hat er nichts mehr übrig, was er uns immer noch mal neu sagen könnte über Jesus. Doch sind zwei Aussagen hier in Römer 15, die mich gepackt haben, wie wenn ich sie noch nie zuvor richtig gelesen, nicht richtig begriffen hätte. Wir, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinen Nächsten gefalle zum Guten, zur Erbauung, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Hier ist ein weiteres zentrales Bibelwort, das dem Apostel Paulus besonders wichtig ist. Ihr sollt das Unvermögen der Schwachen wie Christus tragen. Achten Sie mal drauf, wie oft dieses Verb in Evangelien im Gesangbuch vorkommt, dass das Lamm Gottes, das der Sünde der Welt trägt. All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir es verzagen. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund leg auf, ich will dir's tragen. Gott wird ein Kind hebet und träget die Sünd. Zentral ist dieses Wort zuerst aufgeklungen beim Propheten Jesaja. Wenn Gott all unsere Sünde, Jesaja 53, auf Jesus wirft. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Eigentlich steht beim Hebräischen noch der Sinn, er schleppt sich ab, so wie sich die Israeliten in Ägypten abgeschleppt haben mit dem Frondienst und kaum mehr konnten. Gott hörte ihr Jammern und Stöhnen über der harten Arbeit. So trug Jesus unsere Sünde. Jesaja 53, Vers 4 und nochmal Vers 11. Denn er hat ihre Sünde getragen, hat sich abgeschleppt mit der Sünde. Hier ist das zum Ziel gekommen mit dem Tragen. Was Gott schon immer getan hat, ich will euch tragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Oder Römer 9 heißt, Gott hat in großer Geduld auch die sündige Welt bis heute getragen. Er hat unsere Welt nicht fallen lassen. Er hätte auch schon längst sagen können, lass doch das Ding bleiben, ich habe keine Freude mehr dran. Wenn es jetzt schon wochenlang nicht mehr regnet, sagen manche Journalisten zum Trost, jahrelang haben wir gesagt, es gibt gar keinen richtigen Sommer mehr, jetzt haben wir einen richtigen Sommer. Aber schlechter Trost. Ich habe in meiner privaten Bibellese vorgestern gelesen, 3. Mose 26, wenn ihr als mein Volk meine Gebote haltet und danach tut, will ich euch den Regen geben zur rechten Zeit. Wacht denn eigentlich bei uns jemand auf? Es könnte auch schwäbisch gesagt ein Stupfer Gottes sein, wenn ich bloß einen Augenblick, ein klein wenig meiner Geduld einschränke. Merkt doch, ich könnte euch ganz fallen lassen. Aber er trägt in großer, er trägt, Römer 9, in großer Geduld die sündige Welt. Ganz am Anfang der Bibel hören wir die Klage des Kain, als ihm bewusst wurde, was er gemacht hat. Meine Schuld ist zu groß, als dass ich sie tragen kann. als dass ich sie tragen kann. Der Prophet Jeremia klagt in Klageliedern Kapitel 5, wir müssen die schwere Schuld tragen, die unsere Väter verursacht haben. Und jetzt hat Gott den ankündigen lassen, der die ganze Last der Schuld auf seine Schultern nimmt und trägt. Verstehen Sie, hier wird das, was Annehmen ist, nochmal spezifiziert, besonders gemacht. War etwas Besonderes im Krankenhaus, als ich kaum mehr wagte, die vielbeschäftigten Ärzte nochmal wegen einer besonderen Geschichte anzugehen, dass der eine Oberarzt mit Christ gesagt hat, ich bin ganz für Sie da. Zeit spielt jetzt gar keine Rolle. Verstehen Sie, das ist Tragen, das ist Annehmen. Ich bin ganz für dich da. So hat Christus uns angenommen. Dem Apostel Paulus war dieses Wort vom Tragen so wichtig, dass er es zweimal verwendet. Ich habe gehört, dass Sie vor Wochen von Heiko Grimmer die Auslegung gehört haben, einer trage des anderen Last, so werde das Gesetz Christi erfüllen. Das war das Wesentliche an Jesus Christus, das er getragen hat. Galater 6, 1 und 2. Aber auch hier, wir, die wir stark sind, sollen tragen, so wie Jesus getragen hat. Matthäus schreibt als Zusammenfassung des ganzen Wirkens Jesu, er hat uns mit unseren Schwachheiten und Krankheiten getragen. Das würde ich gern persönlich mit Ihnen reden. Auch wenn Sie Jesus liebhabend ihn kennen, wie lange hat er Sie ertragen? Er hat ja einmal seinen Jüngern fragend die Frage vorgelegt, wie lange muss ich euch ertragen? Wir mit unserem Unentschlossenheit, denen oft anderes auch so wichtig ist, wir, die wir uns selbst täuschen in unserem Glauben, die wir Jesus und Mitmenschen und uns selber etwas vormachen. Wie lange muss mich Jesus tragen mit meiner Ungeduld, dass ich anderen Menschen auf die Nerven gehe, meiner Streitsucht, mit der Anfälligkeit für so vieles, worüber Jesus nur traurig sein kann. Wäre doch aller Ehren wert, wenn Jesus sagen würde, dann lassen wir es. Wenn du nicht willst, gehe ich einfach weg in aller Stille. Aber nein, er hat mich bis heute getragen in großer Geduld. Wenn Sie fragen, ob Jesus etwas mit Ihrem Leben zu tun hat, können Sie antworten, er hat mich getragen bis heute. Wahrscheinlich nicht richtig, wenn wir von unserer Liebe zu Jesus reden, von unserem Interesse für Jesus, für seine Sache. Das mag auch dabei sein gelegentlich, aber er hat mich getragen. Er hat mich angenommen, daran spüre ich es. Lange vor dem Kommen Jesu ist das angekündigt gewesen durch den Propheten. Wie ein Scheinwerferstrahl, da kommt der, der uns annehmen wird, der unsere Lasten tragen wird. Dem Apostel Paulus war das wichtig, im Vers 8 heißt, um zu bestätigen die Verheißungen der Väter. Dem Paulus war wichtig, das war nicht bloß eine Zufallsentscheidung Gottes, sondern das war lang geplant, vorgesehen. Man kann im Alten Testament Spuren entdecken, Hinweise auf Jesus, die schon längst von Gott festgelegt sind und in Jesus erfüllt sind. Jetzt ist der Augenblick da, der gekommen ist, der trägt. Dessen Wesen es ist, Matthäus 8, 17, Krankheiten zu tragen. All Sünd hast du getragen. Wirklich alle Sünden, alle Pannen. Es treibt ja manche Menschen um, ob Jesus wirklich alles trägt, erträgt, duldet, was in unserem Leben an Gemeinheit, Falschheit, zerstörerischer Kraft drin ist. In Dänemark gab es vor über 100 Jahren den großen Religionsphilosophen Søren Kierkegaard, Kierkegaard geschrieben, der eigentlich von einer Schwermut lebenslang begleitet war. Das hat er bekommen von seinem Vater, dem Peter Kierkegaard. Der ist dann 72-jährig in der Verzweiflung gestorben, als 15-jähriger armer Hütejunge in Jütland. Hungrig, ausgekältet mit seinen paar Schafen, hat er in einem Schneegewittersturm Gott verflucht, mit Gott gehadert, Gott gelästert. Und als seine Frau gestorben ist, von 7 Kindern weg, und als dann 5 von den 7 Kindern gestorben sind, hat er gesagt, seht doch, da ist der Fluch. Gott macht mich kaputt, ich habe ihm abgeschworen. Wie schade, dass der Peter Kierkegaard, der Vater des großen Religionsphilosophen, nicht hineingeschaut hat in das, was dem Apostel Paulus wichtig war. Dass Gott auch die Schmähungen derer, die Gott schmähen, auf Jesus gelegt hat. Das steht nämlich da in dem Römer 17, Vers 3. Auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, so die Gefahr, dass wir an uns selbst gefallen haben. Wenn alle so wären wie ich, wäre die Welt ja so gut. Ich bin eigentlich unschlagbar, ein paar kleine Macken, aber ich soll mich mit so Drecksleuten abgeben. Es fällt uns ja schwer, das, was der Paulus uns rät, das Unvermögen der Schwachen zu tragen. Gut, wir würden gern bedürftigen Menschen helfen. Wenn die nicht dauernd so eingebildet, so rechthaberisch wären, am Schluss uns noch Vorschriften machen wollen, was wir machen sollen, wenn die sich helfen ließen. Ja, sagt der Paulus, die sind doch Unvermögen, die Schwachen. Die können gar nicht anders, die sind verbohrt, die sind vielleicht dumm. Aber Jesus hat sogar unser Unvermögen von uns Schwachen getragen. Wie oft hatten wir Ausreden für das, was falsch war. Er hat uns getragen mit unserer Schwachheit und mit dem Unvermögen, das da war. Wir sollen nicht an uns selbst gefallen haben. Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht im Psalm 69, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf dich gefallen. Das steht im Psalm 69, dass da einer, ein Märtyrer Gottes, einer, der um Gottes Willen leidet, sagt, die Schmähungen, lieber Gott, die eigentlich dir gegolten haben, sind auf mich gefallen. Und da sagt der Apostel Paulus, das ist doch in Jesus erfüllt. Alle Gottlosigkeit, alle Lästerung, alle Schmähung Gottes. Das soll der Sohn Gottes sein. Die sind auf den Rücken Jesu gefallen. Geschwinden Einschub, was die Theologen umtreibt. Die hochwissenschaftlichen Theologen sagen hier, Römer 15, ist eigentlich nicht einzusehen, warum plötzlich der Apostel Paulus den Psalm 69 zitiert. Er hätte ja viel besser sagen können, Jesus hatte nicht gefallen an sich selbst, sondern hat die Sünde getragen, wie Jesaja 53 steht. Und der große Exeget Ulrich Lutz sagt, wahrscheinlich hat der Apostel Paulus gar nicht Jesaja 53 gekannt. Ich würde am liebsten sagen, oh du armer Kerle, natürlich hat er es gekannt. Das Stichwort vom Tragen, gleich im Vers 1 und vom Annehmen, ist voll von Zitaten von Jesaja 53. Die Frage ist bloß, to which extent, wie weit geht das Tragen Gottes? Sind doch viele umgetrieben, die mit ihren Eltern umgegangen sind wie mit Dreckeimer. Sind doch viele hier, die über das, was die große Panne des Lebens war, gar mit anderen nicht reden können. Wie weit? Zu welchem Ausmaß geht denn das Tragen Jesu, das Annehmen? Und da zitiert der Apostel Paulus sogar Leute, die Gott geschmäht haben, die gelästert haben.
deren Sünde ist auf Jesus draufgepackt. Und ich denke, er hat es aufatmend gesagt. Der Paulus, der 1. Timotheus 1 sagt, ich war einst ein Lästerer und ein Schmäher und ein Verfolger. Ich habe die Sache Gottes bekämpft. Aber das Erbarmen Gottes hat mich gepackt. Er hat mich stark gemacht und in ein Amt gesetzt. Leute, das, was Psalm 69 steht, das gilt. Sogar Leute, die Gott geschmäht haben, es gibt keine Schuld, keine Sünde, bei der Jesus sagt, Entschuldigung, dafür bin ich nicht mehr zuständig. Was zu weit geht, geht zu weit. Nein, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf ihn gefallen. Das ist geschrieben, damit wir durch den Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Vers 4. Jesus nimmt die Sünder an, mich hat er auch angenommen, mir den Himmel aufgetan. So konnte Paulus sagen, obwohl er das Lied noch gar nicht kannte. Das ist mehr als alle fromm klingende Vertröstung. Im evangelischen Stuttgart des 19. Jahrhunderts gab es die Kaufmannsfrau Charlotte Reilen, eine richtige Unternehmerin. Ihr verdanken wir die Konzeption des Bildes, der breite und schmale Weg, die gerade drüben in Holzgerlingen im Heimatmuseum so anschaulich gezeigt wird. Und diese Charlotte Reilen hat den Tag hineingelebt mit allen Lustbarkeiten, die es gab. Sie war eine Pfarrerstochter und hat gedacht, jetzt endlich möchte ich was anderes erleben an der Seite von meinem Friedrich Reilen. Und dann ist nach einem Luftröhrenschnitt, der nötig war, ihr so geliebter Sohn Julius, zweite Büblein, gestorben. Und da hat sie gedacht, das ist eine Strafe Gottes, dass ich so als Pfarrerstochter Gott und alles Bibelgebet auf die Seite geschoben habe und bloß noch in den Tag hineingelebt habe. Und da kam eine Seelsorgerin zu ihr, die gesagt hat, ach, das ist doch keine Schuld. Weißt du, wenn in einer Schafherde das Schaf mit dem Lämmlein nicht mehr richtig weiter will, nimmt der Hirte das Lämmlein auf den Arm und dann läuft die Schafmutter von selbst hinten drein. So hat Jesus jetzt dein Kind das Lämmlein auf den Arm genommen und du darfst dem Herrn Jesus hinten reinlaufen. Lieb gemeint, aber es gibt auch frommes Geschwätz. Trost hat die Frau Charlotte Reilen bekommen. Beim Pfarrer Dann in der Leonhardskirche in Stuttgart. Sie hat gesagt, in einer Predigt ist mir aufgegangen, ich will den Kelch des Heils trinken, weil Jesus gesagt hat, zur Vergebung für Sünden. Ja, in meinem Leben ist Sünde, nicht Schäflein und auf den Arm nehmen, sondern zur Vergebung der Sünden. Und das hat ihr Leben verändert. Jesus nimmt Sünder an. Das Annehmen steht auch nicht drin, sofern ihr es fertigbringt, sofern, konditional, auch das Unvermögen der Schwachen zu tragen, will Jesus auch euch tragen. Nein, das steht fest. Jesus ist da, um unsere Sünde zu tragen und uns mit unserer Sündenlast zu tragen. Nehmet einander an, so wie Christus uns angenommen hat. Vor 3 Wochen oder 4 Wochen in ihrer Bibelarbeit über Galater 1 oder Galater 6, Vers 1, heißt es, wenn jemand von euch von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Jesus will uns so sehr annehmen, dass er nicht bloß Vorbild ist, sondern dass seine Art uns durchdringt. Dass wir plötzlich das auch fertigbringen, was unserem Wesen widerstrebt, dass da die Nichtskönner sind, die Versager. Und ich soll mich noch drum annehmen, ich soll die begleiten. Wie lange soll ich sie eigentlich noch tragen? Es widerstrebt uns. dass plötzlich Jesus uns trägt und seine Art nach und nach wie ein Heilungsprozess auf uns übergeht. Wir, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachheit. Sind Sie stark? Ich nicht. Die kleinste Störung im Tageslauf, ein Rechnungsbetrag, mit dem ich nicht gerechnet habe, bringt mich aus der Ruhe. Aber das gilt doch, dass Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wir sind nicht von Natur starke Leute, aber der Jesus will uns stark machen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Vers 5 heißt es, Jesus Christus gemäß. Dass man es uns abspürt, dass Jesus Christus uns angenommen hat und dass wir dankbar sind, dass er uns trägt und dass wir deshalb auch andere annehmen können. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild, das Charlotte Reilen in Auftrag gegeben hat, kennen. Wenn nicht, dann müssen Sie es kennenlernen. Es ist ein ganz wichtiges Andachtsbild für die Frömmigkeitsgeschichte in Württemberg. Es wird sehr viel Törichtes zur Erklärung dieses Bildes gesagt und auch bis hin zu der schönen Ausstellung in Holzgerdingen wird manchmal auch manches sehr töricht in der Zeitung gesagt. Als ob auf der linken Seite beim breiten Weg die Frommen sich mokieren über die Sünden dieser Welt, überheblich, wie die in den Tag hineinleben, aber sie sind ja anständig auf dem schmalen Weg. Nein, das Bild hat ein ganz anderes Thema. Auf der linken Seite auf dem breiten Weg sind eigentlich lauter Aktivitäten, wo es darum geht, ich. Daran habe ich Freude, ich setze meinen Kopf durch, das mache ich. Ob das das Lottospielen ist oder das Plagen der Tiere, ich. Ich brauche keinen Gottesdienst, ich gehe sonntags in die freie Natur. Und auf der rechten Seite beim schmalen Weg, den uns Jesus geschildert hat, ist die Armenrettungsanstalt, die Trinkerfürsorge, die Diakonissenanstalt, die Sonntagsschule, die Kinderarbeit. Lauter Dinge, wo Menschen von sich selbst losgekommen sind und für andere etwas tun. Wer sich von Jesus annehmen lässt, wie Charlotte Reilen sich annehmen ließ, über den kommt plötzlich die Art Jesu in dem großen Heilungsprozess, dass wir auch einander so annehmen können. Christus gemäß, so wie Christus uns angenommen hat, so wie Christus uns mit unserem Unvermögen getragen hat. Dazu hilf du uns, lieber Herr und Gott. Es wäre alles ein Schlag ins Wasser, wenn das, was wir aus deinem Wort gehört haben, an uns wieder wegrauschen würde. Lass uns so heute mindestens den Tag leben, dass wir sagen können, danke, dass du mich trägst, bis heute getragen hast, in meinem Unvermögen, in meiner Schwachheit. Und dass du mich angenommen hast und annehmen willst. Und jetzt durchdringe mich, Herr, wenn es dein Wille ist, mit deiner Art, dass wir eine Hilfe sein können in dieser notvollen Welt. Amen.